Später Glückwunsch, Professor Haber, zum 100. Geburtstag im September.
Vielen Dank dafür. Es freut mich, dass Sie zu mir gekommen sind.
Der 100. ist das reines Glück oder haben Sie irgendwas dazu getan?
Ja, ich habe zum Beispiel niemals in meinem Leben geraucht.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Norbert Joa trifft
Wolfgang Haber, Pionier der Ökologiebewegung.
Und ich darf auf Hausbesuch sein, nördlich von Freising, in Tüntenhausen. Hab vorhin gerade schon ein Huhn umkurvt, das auf der Straße herumpickte. Ist so ein Dorf das natürliche Habitat für einen Professor der Landschaftsökologie?
Ja, es passt ganz gut zu mir, nicht wahr? Ich war immer lieber so in ländlichen Gebieten als mitten in der Großstadt, wo ich mich nie so richtig wohlgefühlt habe. Ein weiter Ausblick auf Wiesen und Wälder und Felder, nicht wahr? Das habe ich immer sehr geschätzt.
Sie wohnen ja nur wenige Kilometer von Ihrem alten Lehrstuhl. TU München, Weihenstephan, den hatten Sie von 1966 bis 1993. Ja. Und anfangs hieß das Landschaftspflege.
Ja.
Das sagt ja schon einiges über den Geist von damals.
So ist es, ja. Damals ging es also sehr um Pflege und um Aufrechterhaltung. Aber dann sollte auch mehr Gestaltung dazukommen. Und dann habe ich also bei einer Hochschulreform 1972 beantragt, der Lehrstuhl umzubenennen in Landschaftsökologie.
Ökologie, ich lerne ja immer wieder und gern dazu, das Zusammenwirken von belebter und unbelebter Natur. Jetzt frage ich mal so rum, ist denn im Laufe Ihrer 100 Jahre auf Erden auch was besser geworden?
Ja, da ist einiges besser geworden, nicht wahr? In der Forschung hat es viele Fortschritte gegeben. Das hat also auch das Leben verbessert in vielen Bereichen. Aber es gibt natürlich auch Nachteile. Wir haben die Neigung, die Natur und den Menschen zu idealisieren. Das heißt, nur gute Seiten an ihnen zu erkennen, nicht? Aber die Menschen haben auch schlechte Seiten, nicht wahr? Nicht wahr? Nur ein Beispiel. Menschen sind ja Tiere von Herkunft, nicht? Säugetiere. Und Tiere fressen nicht nur Pflanzen, sondern sie fressen auch andere Tiere. Und das gibt, wenn man sehr ethisch denkt, gibt ein Dilemma, das gar nicht aufzulösen ist. Nicht? Also Pflanzen, denen tut ja, so meinen wir jedenfalls, denen tut ja nichts weh, wenn sie gebissen werden oder gekaut werden. Aber Tieren tut es weh. Nicht? Man kann sich ein Tier versetzen und den Schmerz sozusagen mitempfinden. Und deswegen gibt es ja also auch eine ganze Reihe von Menschen, die auf tierische Nahrung verzichten, nicht wahr? Um den Tieren kein Leid anzutun.
Machen Sie das?
Nein, das mache ich nicht. Weil ich meine, ich muss als Mensch mein tierisches Erbe auch weiterführen und nicht auf irgendwelche weltanschaulichen Dinge mich stützen. Das mache ich nicht.
Was aber nicht heißen muss, jeden Tag Fleisch.
Nein, nein, das mache ich auch nicht, jeden Tag Fleisch. Nein, nein, 2-3 Mal die Woche, das genügt.
Ich weiß aber auch eben aus der Vorbereitung, Sie sagen, das mit dem edlen Wilden und dem Einklang mit der Natur, ja, das ist idealisiert. Siedeln, wirtschaften, Nahrung erzeugen, das geht immer auf Kosten von Pflanzen und Tieren. Sie haben es ja selber gerade gestreift.
Ja.
Ist natürlich der zentrale Fakt, als Sie geboren wurden vor 100 Jahren, gab es 2 Milliarden Menschen auf Erden.
Ja, ja.
Jetzt sind wir bei 8.
Ja.
Also man könnte auch sagen, unsere Spezies hat ein extrem erfolgreiches Jahrhundert hinter sich.
Das ist richtig, ja, 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 das stimmt. Aber man muss auch immer bedenken, mit der Zahl der Menschen und der Verbesserung der allgemeinen Lebensverhältnisse auf dem Planeten wachsen auch die Ansprüche der Menschen an die Natur. Nicht? Sie wollen dann immer mehr haben. Nicht? Solange es Menschen, so wie ich das in Afrika und Südamerika erlebt habe, Menschen sich eingestellt haben auf wenig Nahrung und wenig Wasser, sodass sie also gezwungen wurden, bescheiden zu leben. Aber diese Bescheidenheit haben sie nicht beibehalten, wenn es ihnen materiell besser ging.
Der alte Satz von Gandhi, glaube ich, es ist genug für jedermann da, aber nicht für jedermanns Gier.
So ist es, ja, da hat er recht. Der war ein weiser Mensch gewesen.
Mei, dann könnte man sagen, Forscher sehen ja kommen, in 60 Jahren schrumpft die Weltbevölkerung wieder. Dank Bildung, Verhütung, weniger Geburten. Das wäre dann der zentrale Hebel, wenn es von den 10 Milliarden wieder Richtung 5 geht?
Ja, das ist der zentrale Hebel. Und man bemüht sich ja auch darum, die sogenannte Regulierung der menschlichen Bevölkerung durchzuführen. Aber das führt dann immer in so diktatorische Methoden. Das ist also problematisch. Und ein anderes Beispiel in China, wo die Vermehrung der Menschen sehr stark war, da hatte man ja mal die Ein-Kind-Ehe eingeführt, nicht wahr? Und aber bei den einzelnen Kindern hat man die männlichen bevorzugt und deswegen haben sie heute eine Knappheit an Frauen, nicht? Das ist der Nachteil. Man muss immer gut abwägen können.
Von Robert Jung stammt ja der Satz, denn sie tun nicht, was sie wissen. Sie nicken. Warum handeln wir gegen unser Wissen?
Ja, warum handeln wir gegen unser Wissen? Das ist das egozentrische Moment in uns Menschen, nicht wahr? Dass wir zuerst an unser Befinden denken und das Wissen, wie kritisch das sein kann, nicht wahr? Das kommt dann erst an zweiter Stelle. Das ist immer das Problem, nicht?
Ich schaue durch Ihr Wohnzimmerfenster raus. Sie wohnen am Feldrand. Das Licht bricht langsam. Wälder stehen da. Wann waren Sie denn zuletzt in Ihren beiden, sage ich mal, Nationalparks?
Ich bin ja einer der Mitgründer des Nationalparks im Bayerischen Wald. Da bin ich aber schon einige Jahre nicht gewesen, weil meine körperliche Befindlichkeit nachgelassen hat und der Nationalpark Bayerischer Wald ist schwer zu erreichen. Man muss auch mit dem Auto, fahre ich ja nicht mehr solche weiten Strecken. Ich kann nur noch im Ortsbereich fahren. Und im Nationalpark Berchtesgaden, da bin ich zuletzt vor 4 Jahren gewesen, hat mich also der bayerische Umweltminister auf einer Fahrt mitgenommen und hat mit mir da verschiedene Dinge besprochen. Das hat sich ganz gut entwickelt da.
Aber man kann sagen, Ihre Saat geht dort mit auf.
Doch, die geht dort wirklich mit auf, nicht wahr? Also gerade der Nationalpark Bayerischer Wald, also die heutige Leiterin ist eine frühere Studierende von mir, nicht wahr? Und die macht das sehr, sehr gut, ja.
Gewagter Sprung. Kennen Sie Bob Dylan?
Ja, der ist mir ein Begriff, ja.
Ein junger Hüpfer.
Ja, in der Tat, ja.
84. Ja. Das werde ich so nur selten anmoderieren können. Der nächste Titel, der jetzt kommt, ist 60 Jahre alt und da war mein Gast 40.
Ach ja?
Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you.
Bayern 2, 1:1 auf Hausbesuch bei Freising beim Professor Wolfgang Haber, ein Pionier der Ökologiebewegung. Und der Begriff Ökologie wird immer häufiger gebraucht, seitdem sie auf Erden sind, so seit 100 Jahren und meint das Zusammenwirken von belebter und unbelebter Natur.
Ja.
Und ich frage mich halt immer, der Mensch, ist der mittendrin Beobachter, Gestalter oder gar Gegner?
Er hat von allem dreien etwas, nicht wahr? Er ist zunächst mal Beobachter und Forscher, dann aber auch Gestalter, weil er meint, manches kann man noch verbessern, nicht nur für sich selber, sondern auch für andere Organismen, nicht wahr? Und dann spielen auch ästhetische Gesichtspunkte eine Rolle, nicht wahr? Es soll also die Umgebung auch möglichst schön wirken, nicht? Und die Menschen erfreuen.
Ja, deswegen ja so Begriffe wie Landschaftspflege,
ja, genau,
oder die Flurbereinigung, als ja, ob man da im Grunde auch aufräumen müsste.
Ja, sicher. Das Wort Flurbereinigung war sehr umstritten, nicht wahr? Weil das so klingt, als wäre da alles verschmutzt und dreckig und so weiter. Das müsste man säubern, nicht wahr? Aber was man wirklich damit erreichen wollte, ist eine bessere Aufteilung der Nutzung, nicht wahr, in Äcker und Wiesen und Wälder und so weiter.
Ich meine, das ewige Spannungsfeld, in dem Sie gelebt, geforscht haben, Natur schützen und nutzen.
Ja,
aber
ja,
wie soll das zusammengehen?
Ja, das ist sehr schwierig. Das ist immer wieder eine neue Herausforderung, nicht wahr? Was heißt schützen, was heißt nutzen? Man muss ja das, was man nutzt, damit es auch immer verfügbar ist, muss man gleichzeitig auch schützen, führt immer wieder auch in ein Dilemma. Wie das Schmarotzertum, nicht wahr? Das war so ein Organismus, den anderen ausnützt, nicht? Den nennt man ja den Wirt des Schmarotzers. Und der Schmarotzer, wenn man das menschlich ausdrückt, der muss also immer entscheiden, wie viel Nahrung und Flüssigkeit er dem Wirt entnehmen darf. Wenn er das überschreitet, dann stirbt er selber. Nicht wahr? Das ist also immer das Abwägen können, nicht wahr, das man machen muss.
Aber da das berühmte Hemd nah ist,
ja,
sind die Leute auch angesichts der Fakten und dessen, was kommt, punkto Klima zum Beispiel,
ja,
nicht willens, grundlegend was zu ändern.
Nein. Viele sehen ein, dass man da grundlegend etwas ändern muss, aber da fürchtet man dann eine Verpflichtung, nicht wahr? Pflichten auferlegen. Das ist immer schwierig für die Menschen und für die Regierungen und so weiter. Ich nenne nur mal ein Beispiel, das ist ja schon eine ganze Weile her, da wurde für die Autofahrer die Anschnallpflicht erlassen. Und die wurde zunächst überhaupt nicht beachtet. Nicht wahr? Im Gegenteil, oder wurde auch dagegen protestiert. Aber dann ist sie so nach und nach zur Selbstverständlichkeit geworden. Aber als hier die Corona-Seuche ausbrach, da wollte man ja eine Impfpflicht einführen. Und das ist aber nicht gelungen, weil die Menschen das nicht akzeptieren wollten. Sie haben sich zwar impfen lassen, aber eine Reihe von Menschen hat das nicht getan, hinterher oft bedauert mit Long-Covid-Problemen und so weiter, nicht? Aber die Impfpflicht ließ sich nicht durchsetzen.
Dann haben Sie mit Blick voraus und auch auf die sich anbahnende ökologische Katastrophe einen gewissen resignativen Gleichmut?
Ja, sicher. Ich möchte statt des Wortes Gleichmut das Wort Gelassenheit verwenden, nicht wahr?
Aber unsere Kinder und Enkel wird es anders treffen als uns beide.
Ja, das wird es. Das ist sicher. Ja, ja. Aber ich diskutiere auch mit meinen Enkeln und Kindern häufig darüber. Und die lernen mit der Zeit doch, sich dazu irgendwie zu arrangieren zwischen dem, was absolut nötig ist und was man also jeweils tun kann oder lassen kann.
Also damit leben und sich darauf einstellen. Ich erinnere mich, mein Vater war am Wochenende Jäger und ja, hat gehadert mit ja, dem Verhalten mancher Landwirte, ja, die natürlich auch Getriebene sind. Also die letzte Hecke wurde noch gerodet, dass ja, dann auch kein Vogel mehr unterkam. Die Stoppelfelder wurden damals abgebrannt,
richtig,
die
ja,
Bäche
ja,
verrohrt. Also der Bauer als grüner Landmann und Schützer der
ja,
Natur.
Ja, der Bauer ist ja immer in einem Zwiespalt, nicht wahr? Es gibt ja auch die Auseinandersetzung zwischen einem ökologischen Landbau und einem konventionellen Landbau. Und das artet manchmal aus in eine Art von Glaubenskampf, nicht wahr? Aber so viel ist sicher, dass die Menschheit insgesamt heute nicht allein nach ökologischen Gesichtspunkten versorgt und ernährt werden kann, sondern dass es immer wieder eine neue Herausforderung.
Wenn Sie jetzt nach einem langen Forscherleben Ihren Kernsatz formulieren sollten, das Grundverständnis Ihrer Landschaftsökologie, auf welchen Satz würden Sie es bringen?
Landschaft ist Bild und Lebensbasis für die Menschen. Es soll die Menschen sowohl erfreuen als auch ihr Leben tragen und ermöglichen. Immer im Wechsel zwischen Glück und Zufriedenheit.
Also das kann ich einen 100-Jährigen getrost fragen. Früher war das meiste nicht besser.
Das ist richtig. Das meiste war nicht besser. Und manches ist besser geworden, aber manches ist eben auch schlechter geworden, nicht wahr? Und das liegt eben auch daran, dass die Menschen auf der Erde sich also in ganz unterschiedlicher Weise entwickelt und vermehrt haben, nicht? Denken Sie, die kürzlich zu Ende gegangene Klimakonferenz in Brasilien, die hat ja kein konkretes Ergebnis erzielt, nicht wahr? Weil das einfach nicht möglich war, zwischen den verschiedenen Kulturen und Zivilisationen in dem Punkt eine vollständige Einigkeit herbeizuführen. Dann hat man das einfach sozusagen laufen lassen, nicht? Und muss nur weiter herumlavieren.
Ja, schade, dabei gibt es ja schon seit 50 Jahren diese schöne Aufnahme von Apollo. Ich hatte sie als Poster. Ja. Lange überm Bett,
ja.
Erde geht auf, dieses blaue Juwel im Nichts.
Richtig, ja. Ja, das ist eine Darstellung, die auch mich damals sehr, sehr beeindruckt hat. Das weitet den Blick in das Universum hinein, das ja die Erde mitträgt, nicht wahr? Aber wie das geschieht, wissen wir bis heute auch noch nicht genau, nicht wahr? Da gibt es die schwarzen Löcher und alle diese Dinge, nicht wahr? Die man im Grunde nicht richtig erklären kann.
Vom großen Juwel vielleicht nochmal ins Kleine. Das war ja ein spätes Wahrnehmen, dass die Natur nicht mehr unterworfen werden muss und dass es Unschätzbares gibt, das man auch erhalten möchte. Sie waren einer der Treiber für die Biotopkartierung in den 70ern.
Stimmt, ja. Ich war, als das Bayerische Umweltministerium gegründet wurde, zu dem ich ja also auch beigetragen habe mit dem damaligen Umweltminister, bekam ich den Auftrag, die Biotope, das heißt so die Lebensstätten, vor allen Dingen der schutzwürdigen Pflanzen und Tiere, zu erfassen, in Karten darzustellen und danach die Dringlichkeit von Naturschutzmaßnahmen auszurichten, nicht wahr?
Und den Mitbegründer der Nationalparke Bayerwald und Berchtesgaden. Kann ich fragen, wie meint sie das genau, Ihren Satz, die äußere Natur wirkt auf die innere Natur des Menschen?
Die äußere Natur ist also sozusagen die Lebensträgerin der Menschen. Aber die innere Natur, die hängt davon ab, also zum Beispiel das sich wohlfühlen, die Ästhetik, nicht wahr? Das gehört immer in diesem Wechselspiel zwischen innerer und äußerer Natur dazu.
Das heißt, wenn ich eine Landschaft verwüste, beschädige ich auch die Seelen?
Ja, das ist richtig. Ja, die wird auch getroffen, ja. Und dann wird also doch versucht, die Landschaft neu zu gestalten, nicht wahr? Und dann kommt also die Landschaftsarchitektur zum Zuge, die ich ja hier in Weinstephan auch mit unterstützt habe, nicht wahr? Also die Landschaftsarchitekten. Ein Architekt ist ja, der aufbaut und zugleich gestaltet.
Aber mit Blick auf die Schöpfung gibt es einen ganz großen Landschaftsarchitekten. An den kommt man schwer ran, habe ich so das Gefühl manchmal.
Ja, sicher. Der Schöpfer. Der Begriff der Schöpfung, der wird ja sehr häufig auch im Zusammenhang mit Erhaltung der Natur gebraucht, nicht? Also mein guter Freund und kürzlich verstorbener früherer Umweltminister Klaus Töpfer, der hat immer wieder von der Bewahrung der Schöpfung gesprochen, nicht wahr? Und dann habe ich zu ihm gesagt, Herr Töpfer, diesen Satz dürfen Sie nicht zu einseitig oder gar religiös auswerten, nicht wahr?
Mit dem Schöpfer haben Sie es nicht so?
Nein, also habe ich nicht. Ich habe diesen Begriff selten verwendet. Ich war auch, wenn, dann meistens kritisch. Ne?
Zu Gast bei Norbert Joa auf Bayern 2.
Wolfgang Haber, 100 Jahre Leben.
Und was sind das für 100 Jahre? Vom Rechenschieber zum Quantencomputer. Also ja. Was Sie an Veränderungen erlebt haben.
Ja, naja, da gibt es also viele Veränderungen, nicht nur solche, die man quantifizieren kann oder am Rechenschieber bestimmen kann. Ich war nur ein Beispiel. Ich bin groß geworden. Mein Vater, der war technischer Chemiker und hat sehr gut verdient, konnte sich ein eigenes Gewächshaus leisten und darin hat er Orchideen und Kakteen gezüchtet. Und damit bin ich sozusagen groß geworden. Ich war, wie man also mit dieser sehr, sehr artenreichen Pflanzenfamilie der Orchideen mit so viel verschiedenen Farben und Formen, wie man damit umgeht. Und das hat mich später dann auch mit dazu bewogen, das Studium der Biologie zu wählen und die dann auf Ökologie zu spezialisieren. Aber ich habe immer die Orchideen sozusagen im Hintergrund gehabt, nicht, weil sie so ungeheuer artenreich sind.
Und der Vater hat obendrein noch Schmetterlinge gesammelt.
Richtig.
Was ja ein Riesenkontrast ist zu seinem Tun in der Kohlenzeche.
Ja, für ihn war das also, er war ein sehr erfolgreicher Chemiker, hatte auch große Privilegien, selbst in der Hitlerzeit, weil er ein Verfahren zur Benzingewinnung aus Kohle entwickelt hat. Und das war ja damals strategisch sehr wichtig, nicht wahr?
Geboren sind Sie im September 1925 in Datteln am Nordrand des Ruhrgebiets. Ja, dann kann sich jeder ausrechnen, Sie waren 14 bei Beginn des Weltkriegs. Und kurz nach Ihrem 18. Geburtstag geht es nach Italien an die Front.
Ja.
Die Amerikaner haben Sizilien schon erobert. Im Grunde waren Sie fast ein Kindersoldat.
Ja, sicher, ein Kindersoldat. Aber es war damals auch insofern eine schwierige Zeit, weil sich die Italiener selber von ihrem Duce Mussolini lösten und nun als Partisanen die deutschen Truppen bekämpften, oft aus dem Hinterhalt, nicht wahr? Einige Male sind wir da also beschossen worden. Wir hatten immer Glück, dass uns nichts passiert ist. Ende April 1945 kam plötzlich ein Anruf, eine Nachricht. Mein Horchtrupp war von Partisanen überfallen worden und der Fahrer, der hieß Stoiber, der war totgeschossen worden und die beiden anderen mussten flüchten. Dann wurde das Auto ausgeplündert, sodass ich alle meine Sachen verloren habe. Ich habe dann später neue Wäsche und neue Kleidung bekommen, aber das war damals ein ganz hartes, schlimmes Erlebnis.
Seitdem schauen Sie wahrscheinlich anders auf Italienreisen durch die Gegend.
So ist es, ja. Aber andererseits habe ich davon auch profitiert. Ich habe eben die Einstellung gehabt, irgendwie muss man von den Gegebenheiten auch irgendwas Positives machen. Und dann habe ich Italienisch gelernt und als ich später in französischer Gefangenschaft war, habe ich also Französisch gelernt.
Sie waren kurzzeitig auch in den Vogesen in französischer Kriegsgefangenschaft und mussten da Munition aufsammeln, was nicht ungefährlich war.
In der Tat, ja. Da sind mehrere umgekommen oder verletzt worden. Ne? Aber genau da habe ich eben die muslimische Religion kennengelernt, nicht? Weil die haben jeden Tag gebetet zu Allah, nicht wahr? Und haben uns, diese Marokkaner, diese Muslime haben uns Deutsche viel korrekter behandelt als die Franzosen selber.
Wieder was gelernt.
Ja.
Sie machen immer das Beste draus, scheint mir.
Ja. Sicher, das hat mich immer bewogen, ja.
Das hat Ihnen sicher auch geholfen, dann bei der Flucht mit gestohlener Zivilkleidung.
Natürlich, das hat mir sehr geholfen.
Mit dem Zug nach Straßburg.
Ja, genau, ja. Das hat mir sehr geholfen, ja.
Und dann 400 Kilometer zu Fuß nach Hause, Herbst 1947?
Das stimmt, 1947. Das heißt, teilweise bin ich mit Autos mit Anhalter gefahren und auch sogar kleine Strecken mit der Bahn. Ich war in Straßburg, da bin ich weiter nach Norden und kam dann eben auf deutsches Gebiet und konnte dann mich von dort nach Hause durchschlagen. Ja.
Kamen am 5. Geburtstag der kleinen Schwester an.
Genau, ja, ja. Das war eine große Überraschung meiner Eltern, ja.
Und dann Abitur 49, ja. Studium Botanik, Zoologie, Chemie, ja. Geografie. Jesus, ja. Was wollten Sie denn werden?
Ja, ja. Hab mich frühzeitig auf Ökologie spezialisiert. Das war mir ein Bauchgefühl. Er hat gesagt, dieses Fach hatte Zukunft. Aber mein damaliger Lehrer in Botanik, der also ein glänzender Redner war und sehr gut vermittelt hat, der hat eines Tages mich gerufen und hat gesagt, lieber Herr Haber, Sie mögen eines Tages ein erstklassiger Ökologe werden, aber Sie werden immer ein zweitklassiger Wissenschaftler bleiben.
Öha. Sie lachen?
Ja, ja. Leider ist an Kehlkopfkrebs wenige Jahre später gestorben. Und er hat dann nicht mehr miterlebt, was aus mir geworden ist. Nicht wahr? Das hätte ich ihm sonst sehr gegönnt.
Ja, die Doktorarbeit kam dann noch über Bakterien in Naturböden. Ach, aber da war noch nichts mit Naturschutz und Öko 1957.
Nein, nein, das war damals noch nicht. Nein, nein, das kam erst später.
1:1. Der Talk auf Bayern 2. Norbert Joa im Gespräch mit
Wolfgang Haber, Mitbegründer der Bayerischen Nationalparks.
Ja, und das wäre der Bayerwald und der Park Berchtesgaden.
Ja.
Ist einer näher an Ihrem Herzen?
Ja, der im Bayerischen Wald. Ich war ja noch relativ neu in Weinstephan. Und dann bin ich also in den Bayerischen Wald gefahren und habe also mehrere Tage lang zu Fuß den Wald durchwandert und erkundet, nicht bis hinauf in den Lusengipfel.
Sozusagen als Zugelaufener.
Kann man sagen, ja, 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 ja.
Haben die Einheimischen Sie denn ernst genommen?
Ja, ja, zuerst nicht, haben sie mich ein bisschen komisch angeguckt, weil ich ja auch gesagt habe, der Holzeinschlag muss zurückgefahren werden, nicht wahr? Und das war die Basis der dortigen Glasindustrie, nicht wahr? Da war also erst Widerstand, aber man hat sich dann sozusagen arrangiert. Der Minister war also von meiner Idee überzeugt und hat dann seine eigene Forstverwaltung veranlasst, meinen Vorschlägen zu folgen, nicht wahr? Das war schwierig, aber es war dann doch erfolgreich.
Es schwingt ja noch ein großer Name mit, Bernhard Tschimek.
Oh ja, ja.
Der hoffte auf eine Art bayerische Serengeti.
Ja, ja, ja. Ja, das weiß ich. Da war auch mein Freund Hubert Weinzierl, da war da mit engagiert. Und dann habe ich Herrn Tschimek in Frankfurt besucht und habe ihm erläutert, dass also ein Serengeti in Mitteleuropa überhaupt nicht in Frage kommt, weil die Tierbestände viel, viel kleiner sind. Ist ja Mitteleuropa ein geschlossenes Waldgebiet gewesen. Da kann man nur wenig Tiere sehen. Also dass sozusagen das Serengeti-Vorbild nicht passt auf Bayern. Dann habe ich also den Vorschlag eines neuartigen Waldnationalparkes gemacht. Und den hat also Hubert Weinzierl dann übernommen. Und Herr Tschimek hat sich sozusagen damit abgefunden. Er wollte dann im Taunus noch eine Tierfreiheit machen, aber das wurde von der dortigen Bevölkerung abgelehnt. Dann hat er sich von diesen Dingen zurückgezogen. Aber er ist nach wie vor durch seine Fernsehsendungen mit Tieren ist er sehr populär geblieben.
Ja, hier war ja nichts mit Nashörnern, Löwen und Giraffen. Dafür ja. Eventuell die Rückkehr damals von Bär, Luchs, Wiesent, Elch.
Ja.
Und Sie haben plädiert für Großwildschaugehege und Wald- und Wildlehrpfade, vor allem im Urwald. Also der Widerstand war schon enorm.
Oh anfangs. Ja, da war großer Widerstand damals. Ja, ja. Nicht wahr? Die Naturschützer, die sozusagen die hundertprozentigen Die haben mir vorgeworfen, ich würde aus einem Nationalpark einen Zoo machen. Das war sehr schwierig, nicht? Aber der Minister hat mich dann doch unterstützt, nicht? Sodass also dann wir uns vertragen haben auf die Zeit, ja.
Einer der frühen Leiter vom Nationalpark erinnerte sich an seine erste Ansage an die versammelten Helfer und auch Förster. Unsere Hauptaufgabe ist, nichts zu tun.
Ja, ja,
die
ja.
waren fassungslos.
Ja, 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 sicher. Ja.
Natur, Natur sein
Natur,
lassen.
Natur, Natur sein lassen, nicht wahr? Das ist richtig, aber die Natur ändert sich ja mit ihrer Eigendynamik, nicht wahr? Und dann mal passt uns das in der Änderung und mal passt es uns nicht.
Ja gut, die Wehklage, verständlicherweise mit Blick auf Tourismus, als der Borkenkäfer kam,
ja.
Das schaut halt 20, 30 Jahre erstmal grausig aus, ja, bis der Mischwald stimmt. kommt.
Ja, ja, richtig, ja, ja. Ja, das war damals eine sehr schwierige Zeit, nicht wahr? Denn dann haben die örtlichen Bewohner haben also dann einen Vorwurf gemacht, wenn man Natur Natur sein lassen zum Motto nimmt, dann muss man auch den Borkenkäfer lassen. Und das können wir nicht dulden, denn der Borkenkäfer breitet sich dann vom Nationalpark auf die benachbarten Waldgebiete, die ja zum Teil Privateigentum waren, aus. Und das muss unbedingt verhindert werden. Man kann also nicht das Motto Natur, Natur sein lassen völlig unkritisch befolgen.
Sie haben ja ein Buch geschrieben vor einer Weile, Die unbequemen Wahrheiten der Ökologie. Ja. Welches ist denn die unbequemste?
Dass man also mit den Nachteilen, den Schattenseiten, mit den Gefahren der Natur zurechtkommen muss. Und das gelingt mal besser, mal schlechter.
Also Mutter Natur kümmert sich nicht nur.
Nein, 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 nein.
Vom schlechten Boden bis zum Sturm, sie kann auch anders.
So ist es, ja, ja, genau, ja, ja. Ist also manchmal eine gute Mutter und manchmal eine schlechte.
Und was ich mir auch gemerkt habe, wenig später ein Aufsatz von Ihnen mit dem Titel »Mit Leidenschaft kommt man heute nicht weit«.
So ist es, ja, ja. Leidenschaft ist mit ein Antrieb, aber nicht der einzige, der einem weiterhilft, nicht wahr? Man muss immer auch da abwägen und die richtige Entscheidung fällen, nicht wahr? Aber Leidenschaft trotzdem bleibt im Grunde immer noch eine Wurzel.
Die auch in Ihnen wohnt, weil Sie was dazu tun wollten?
Ja, ja, natürlich, ja.
Und ist es gelungen?
Ja, weitgehend, ja, ja.
Aber haben Sie kommen sehen, was jetzt abläuft weltweit im Punkto Ökologie?
Nein, das habe ich so nicht kommen sehen, nicht wahr? Vielleicht ist das der Irrtum gewesen. Und was noch werden wird, ich diskutiere häufig mit meinen Enkeln darüber, nicht wahr? Also das ist schwer zu sagen.
Wir machen hier mal eine Zäsur und die Frage kann ein bisschen heikel sein an einen 100-Jährigen. Haben Sie schon mal gehört vom Kinofilm Avatar?
Ja, 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 habe ich schon.
Mit den blauen Wesen?
Ja, ja, genau.
Die kämpfen im Grunde auch ihren Kampf. Und das nächste Stück hier, das ist für den dritten Teil geschrieben, der gerade überall läuft, von Miley Cyrus, Dream as One.
Our love will never fade away. We're diamonds in the dark. I put my head against your chest and listen to your heart. 'Cause you are my home, no matter where I go, never alone. 'Cause somehow I always know, even through the flames, even through the
Bayern 2, 1:1, heute auf Hausbesuch beim 100-jährigen Ökologie-Pionier Wolfgang Haber. Ja, und zum großen Kreislauf des Lebens gehört auch sowas wie eine Familiengründung. Bei der Hochzeit waren Sie 33 und wie alt war da Ihre Frau?
20.
Ganz schön jung.
Ja. Aber es war eine gute Wahl. Hat sich dann immer wieder bestätigt.
Und eine Weile gehalten.
Ja.
Wie viele Jahre sind Sie jetzt zusammen?
Ja, 67 Jahre, ja. Ja. Eine schöne gemeinsame Zeit, natürlich mit allen Aufs und Abs, aber das gehört auch zum Leben dazu.
Das Ganze sein lassen, hinwerfen, stand nie zur Disposition?
Nein, das sein lassen, das geht nicht, nein.
Ich habe hier in der Vorbereitung gesehen, 3 Dinge finden Sie extrem wichtig. Verlässlichkeit, ja. Fürsorge und Treue.
Ja, das stimmt. Man muss sich auf mich verlassen können. Und genauso, ich nehme nur als Beispiel unsere polnischen Betreuerinnen, die sind auch verlässlich, haben sich immer wieder bewährt, nicht wahr? Ohne die ginge es nicht, nein.
Die lebt mit Ihnen hier, die polnische Helferin?
Ja, die wechseln immer ab, aber es sind immer wieder dieselben, nicht wahr? Sind inzwischen schon richtige Familienmitglieder geworden.
Sind denn Bilder von Ihrer Frau im Haus?
Ja, drüben stehen welche.
Ja, ich sehe, das sind Motive, Mittelmeer.
Ja. Und auch die im Flur da rechts hängen, hat meine Frau gemalt.
Es hat fast was kosmisch Schwebendes, ist doch eine Weltkugel, oder?
Ja, genau. Ja, das war die Vorstellung.
Das sind ja 2 beieinander.
Ja.
Es geht ihr allerdings jetzt so lala. Sie hat mich vorhin vergnügt begrüßt.
Ja.
Am Rollator, es gibt solche Tage und solche Tage. Ja. Ist dann ein Hadern dabei?
Na, natürlich, es ist immer ein gewisses Hadern. Ich habe mir angewöhnt, sehr vorsichtig zu sein. Und manche Dinge fallen mir auch nicht leicht. Zum Beispiel, wenn das auf die Erde fällt, mich zu bücken, das wieder aufzuheben. Das ist schwierig für mich. Aber ich probiere es immer trotzdem, um mich auch in Fassung zu halten.
Gibt ja diesen fast abgegriffenen Satz, Altern ist nichts für Feiglinge.
So ist es, ja. Nee, feige sein bringt überhaupt nichts. Nicht, man muss immer wieder den Mut aufbringen und den Humor nicht verlieren, nicht wahr?
Und die anderen sind ja auch nicht so weit weg und kümmern sich, habe ich gehört, die beiden Töchter.
Ja, die Töchter kommen fast jedes Wochenende, nicht? Und machen auch Besorgungen und so weiter und helfen uns. Dinge, die die polnische Betreuerin nicht kaufen kann, weil sie die nicht versteht, nicht? Sie machen dann die Töchter, sodass wir mit allem versorgt sind.
Die sind noch nicht in Rente?
Nein.
Frage ich einen 100-Jährigen.
Nee.
Und dann gibt es noch einen Sohn, der ist weiter weg, der ist ausgewandert, der kann sich nicht kümmern.
1993 ausgewandert, ja. Und er hat eine Ungarin zur Frau, mit der wir auch sehr gut zurechtkommen.
Und die beiden sind im Raum Boston.
Ja.
Was erzählt der so über die aktuelle Situation in den USA?
Ja, die bringt ihn manchmal wirklich in große Aufregung und auf der anderen Seite ist aber der Staat Massachusetts, in dem sie wohnen, immer bei den Demokraten verankert. Er hat niemals eine republikanische Mehrheit gehabt, nicht? Aber sie leiden natürlich alle unter dem Hin und Her von Trump, dass er völlig unberechenbar ist, nicht?
Ja, nur leider eine Linie scheint zu sein, keinen Sinn oder sogar Krieg gegen Natur- und Klimaschutz.
Ja, so ist es, ja, das ist das Problem da, nicht? Und immer das Unerwartete, was dann passiert, nicht?
Ja, und dass er kein Deut mehr gibt auf Wissenschaft.
So ist es, ja. Oder er glaubt, seine eigene Wissenschaft zu machen. Ach ja.
Was soll und darf noch kommen?
Ja, wenn man das wüsste. Heiligabend und Jahreswechsel und der Beginn des neuen Jahres. Und da wünsche ich auch Ihnen alles Gute dafür. Ne?
Da werden zumindest die bayerischen Enkel hier sein.
Ja, die kommen. Die sind auf jeden Fall da. Ja. Die Amerikaner kommen dann. Meine Frau hat im Februar Geburtstag. da kommen die aus Amerika auch.
Jetzt haben Sie 100 Jahre gelebt und Ihre Enkel haben dieses Jahrhundert noch vor sich.
Ja.
Sind Sie guter Dinge für deren Zeit?
Ja, doch, das bin ich. Ja, ja, sicher. Denn was anderes wäre nicht gut.
Bleibt gar nichts anderes übrig, als optimistisch zu sein.
So ist es, ja, ja. Es ist doch so.
Und ich erinnere mich an einen Biologen, der sagte, so bitter sich gerade alles entwickelt, sicher ist auch, die Erde wird noch Jahrhunderte, Millionen weiter um die Sonne kreisen und es kommen Spezies nach uns, die Evolution geht weiter.
Ja, so ist es, ja, ja, wirklich. Das hört nicht auf. Und selbst wenn viele Organismen aussterben, vor allen Dingen die Bakterien, die sehr viel widerstandsfähiger sind, die werden noch länger überleben dann. Ne?
Mal sehen, wie lange unsere Spezies auf der Eins bleibt.
Schwer zu sagen. Wir geben uns alle Mühe, nicht wahr? Aber es gibt dann unvorhersehbare Dinge, wenn ein Meteorit einschlägt oder dergleichen. Das werden die Bakterien überleben, aber die Menschen, die Tiere, die Pflanzen nicht.
Aber Sie waren auch ein Geburtshelfer für ein Dutzend Professoren. Diese Saat ging auch auf.
Ja, ja, das stimmt. Die zum Teil heute noch im Amt sind. Viele von ihnen waren hier zu meinem Geburtstag und haben mich noch besucht. Mit jedem habe ich Gespräch gehabt. Das hat mir auch sehr viel Auftrieb gegeben. Gemeinsame Erinnerungen. Und sie haben auch sehr gelobt, dass ich immer sehr gerecht beurteilt habe, ihre Leistungen.
Das ist fast das Wichtigste, was man in anderen hinterlässt.
Natürlich, ja, ja, das stimmt, ja.
Und ich sehe da noch diese große Banderole an der Wohnzimmerwand.
Ja,
100
richtig.
Jahre, Happy Birthday.
Ja, 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 ja.
Hatten Sie da noch so ein bisschen sportlichen Ehrgeiz, diese Linie zu erreichen?
Ja, durchaus, ja, ja, ja. Das muss man probieren, nicht wahr? Dass man eben sein Leben so führt, dass man das also wirklich auch erreicht. Heute stand in der Zeitung von einer 170-jährigen Frau, die also noch lebt. Und
117.
117, ja, nicht wahr? Und die lebt sehr diszipliniert und macht also genau ihren gut getakteten Tagesablauf.
Wäre das ein Ziel?
Ja, durchaus, ja, ja.
Sie wären noch gerne 20 Jahre hier?
Na, mal sehen. Sicher.
Aber wir wollen in diesen schwierigen Tagen vielleicht auch mit einer guten Nachricht enden. Die Luft ist besser als vor 50 Jahren.
Das stimmt, ja, ja, das ist eine gute Nachricht. Ja, die Luft hat sich gebessert.
Und ich kann anders als in meiner Schulzeit daheim in Würzburg im Main schwimmen.
Aha, tatsächlich, ja, hat auch gebessert.
Was wünschen Sie sich fürs neue Jahr?
Na ja, vor allen Dingen, dass die Gesundheit sich stabil, so lange wie es möglich ist, stabil hält und ich trage dazu bei, was immer ich kann.
Und wie heißt es dann, wenn man 70 Jahre verheiratet ist?
Das große Glück.
Nicht mehr lange hin. Ich bedanke mich vielmals für die Zeit. Danke, Professor Haber.
Und ich danke mich für Ihr Interview und danke auch sehr.
Das Gespräch mit ihm finden Sie jederzeit in der ARD-Audiothek. Ja.